Ja, ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich möchte, bevor ich mit der Predigt beginne, eine kleine Geschichte erzählen, eine wahre Begebenheit. Und zwar spielt die zur Weihnachtszeit, passt aber trotzdem sehr gut zum heutigen Tag oder zum aktuellen Jahreszeit, denn sie spielt in Südafrika. Und da ist es zur Weihnachtszeit Hochsommer und wir haben jetzt ja auch Hochsommer. Und zwar geht es um ein Missionsarzt, den Dr. Evarts, der im Missionskrankenhaus in Moria, eben in Südafrika, tätig war. Und ihm war es neben seiner ärztlichen Tätigkeit auch wichtig, den Menschen die frohe Botschaft zu erzählen. Ihm war klar, nicht nur körperliche Heilung ist wichtig, sondern auch die Heilung der Seele. Nun war es aber so, es gab dort einen Oberhäuptling in dieser Gegend, der hieß Juana. Und er war diesem Arzt sehr feindlich gesinnt. Er verbot es den Müttern, ihre Kinder ins Krankenhaus zu bringen. Auch wenn sie schwer krank waren, das war ihm egal. Er sagte, niemand soll dorthin, sonst bekommen sie kein Essen mehr und andere Dinge wurden angedroht. Nun, Dr. Evarts betete, dass sich doch eine Möglichkeit ergibt, den Menschen dort das Evangelium zu erzählen. Und er war dann so frohen Mutes nach dem Gebet, dass er am nächsten Tag einen Bote dorthin sandte, um dort eben in diesem Dorf nachfragen zu lassen, ob er nicht kommen dürfte, um nach den Menschen dort zu sehen. Dieser Häuptling war aber sehr wütend, als dieser Bote kam. Er sagte, hier in dieses Dorf soll kein Christ kommen und auch nicht das Buch der Christen, das hat hier nichts verloren, auf keinen Fall kann der hier auftauchen. Ja, das machte diesen Arzt natürlich sehr traurig und er fragte sich, wie wird das weitergehen. Und am Nachmittag des Weihnachtstages kam dann ein Zulu-Junge aufgebracht zu ihm und sagte, Doktor, Sie müssen sofort in unser Dorf kommen. Die Augen des Häuptlings sind tot. Der Häuptling kann gar nicht mehr arbeiten. Und dann fragt der Arzt, wie, also sind die Augen sehr krank von dem Häuptling? Und dann meint er, nein, nein, sie sind tot. Sie müssen schnell kommen, um mit den toten Augen wieder Licht zu machen. Okay, dann wundert er sich, aber er macht sich auf die Reise in dieses Dorf. Und dann kommt er dort an und da wartet schon der Häuptling auf ihn, schaut ihn an, gebieterisch. Und dann fragt er sich, ja, was ist los? Also eigentlich sehen die Augen ja ganz gut aus und er kann ihn auch gut ansehen. Und dann fragt er, Ihre Augen sind krank? Und dann sagt er, ja, ich werde sie Ihnen zeigen. Und geht los und sagt er sich, okay, ich gehe mal hinterher, geht ihm nach und bringt er ihn zu einem alten Lastwagen und zeigt auf die Scheinwerfer. Schauen Sie, die Augen sind tot. Sie können nichts mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr benutzen. Können Sie neues Licht hineintun? Ja, dann wundert er sich über diese Aussage. Er sagt zu ihm, ja, warum haben Sie eigentlich ausrichten lassen, dass Ihre Augen tot seien? Das ist ein Lastwagen. Ich bin ein Arzt. Ich bin nicht zuständig, Autos zu reparieren. Und dann sagt der Häuptling verwundert, das ist doch mein Auto. Also sind es auch meine Augen. Also reparieren Sie jetzt das Auto. Und dann sagt er sich, okay, ich kann es ja mal probieren. Schaut sich das an und tatsächlich findet er das Problem und ist imstande, das Auto zu reparieren. Der Häuptling ist natürlich ganz froh, dass die Augen nicht mehr tot sind und er befiehlt den Dorfbewohnern, was zu essen zu machen für den Arzt und alle werden aufgefordert, sich um das Feuer zu lagern und sie essen dann gemeinsam. Und nach dem Essen sagt dann der Häuptling, so und jetzt dürfen Sie was aus Ihrem Buch vorlesen, aus dem Buch Ihres Königs, aber nur dieses eine Mal. Also fängt er an, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Er erzählt, wie Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, wie das Licht in die Finsternis einer sündigen Welt kam. Und er sagt zu ihnen, eure Seelen sind wie tote Augen. Deshalb könnt ihr dem Wort Gottes nicht glauben. Wenn aber der allmächtige Gott eure Seelen anrührt, so werden eure Herzen verändert. So werdet ihr verstehen und glauben können, warum Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, als Licht, als Erlöser, um euch neue Hoffnung und ewiges Leben zu schenken. Ja, ihr werdet euch danach sehnen, von der Finsternis errettet zu werden und Augen voller Licht zu haben. Und er erzählte noch einiges mehr und als er fertig war, dankte ihm der Häuptling, und er sagte zu ihm, er soll wiederkommen und mehr aus diesem Buch erzählen. Und so kam tatsächlich das Evangelium in diese Gegend. Erstmal musste aber das Auto des Häuptlings kaputt gehen und sich dieses ereignen. Ja, und das Thema der heutigen Predigt soll entsprechend sein: Licht im Herzen. Das ist das Wichtige, das ist das Wesentliche, wenn wir uns fragen, wie wird es mit uns sein in Bezug auf die Ewigkeit? Haben wir dieses Licht, das Licht der Welt, Jesus Christus, erkannt? Im ersten Punkt möchte ich erstmal einen großen Kontrast aufzeigen. Die Bibel spricht von diesem Kontrast. Ich denke, viele von euch oder vielleicht auch alle haben das schon mal gehört. Zum einen ist es ganz klar, Gott ist Licht. Ich denke, das haben alle schon mal gehört. Gott ist Licht. Das sagt uns 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Ja, so ist Gott. Gott ist Licht. Und in Verbindung mit dieser Eigenschaft Gottes können wir noch andere Eigenschaften sehen. Die Bibel sagt uns auch, dass Gott vollkommen ist, dass er heilig ist, dass er perfekt ist, dass er keine Fehler macht, dass er nicht lügen kann. Er ist die Wahrheit. Es gibt viele Eigenschaften Gottes, die uns einfallen, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott Licht ist und dass keine Finsternis in ihm ist. Eine weitere Bibelstelle, die das zum Ausdruck bringt, ist Jakobus 1, Vers 17. Da heißt es: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Das müssen wir uns vor Augen halten. Jedes vollkommene Geschenk, also alles, was wirklich Vollkommenheit hat, kommt vom Vater der Lichter, kommt von Gott. Das, was natürlich in den Augen Gottes nach seinen Maßstäben vollkommen ist. Wenn wir uns diese Welt anschauen, dann suchen wir vergeblich Vollkommenheit. Aber jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm, vom Vater der Lichter. Und bei ihm ist kein Schatten infolge von Wechsel, heißt es hier auch. Dann eine weitere Bibelstelle, 1. Timotheus 6, Vers 16. Da heißt es in Bezug auf Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also Gott allein hat Unsterblichkeit. Alles andere ist vergänglich. Alles andere vergeht. Diese Welt vergeht. Wir vergehen. Und Gott allein hat Unsterblichkeit. Und dann heißt es noch weiter, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Das scheint erstmal so, dass Gott nicht zugänglich ist. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Wenn wir das so lesen und drüber nachdenken, dann bekommen wir den Eindruck, Gott ist weit weg. Er ist unzugänglich. Wir haben keinen Zutritt zu ihm. Kein Mensch hat ihn gesehen und kein Mensch kann ihn sehen. Wir werden aber noch sehen, dass Gott sehr wohl einen Zugang geschaffen hat. Wie ist also Gott? Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Die Gerechtigkeit Gottes können wir auch in der Bibel sehen. Was ergibt sich aus all diesen Eigenschaften Gottes? Wie verhält sich Gott in Bezug auf uns Menschen? Sind wir Menschen vollkommen? Sind wir Menschen Licht? Sind wir heilig? Sind wir vollkommen gerecht? Sind wir so wie Gott? Die Bibel sagt uns, das ist nicht der Fall. Und wenn wir uns Menschen anschauen, wenn wir die Menschheit anschauen und ehrlich sind, dann müssen wir sagen und zugeben, wir sind nicht so wie Gott, ganz und gar nicht so wie er. Und obwohl wir nicht so sind wie Gott, sagt uns Jesus in der Bergpredigt, er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er fordert also die Menschen auf, seid vollkommen, ihr sollt vollkommen sein, obwohl die Menschen nicht vollkommen sind. Das scheint erstmal ein Widerspruch. Wie kann Gott das vom Menschen verlangen, vollkommen zu sein, wenn wir es doch nicht sein können? Oder in 1. Petrus 1, Vers 16 heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig, Gott ist ohne Sünde, ohne Finsternis, ohne Schatten, das haben wir gesehen. Und er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ergibt sich selbst aus seinen Eigenschaften. Gott, der Licht ist, kann Sünde nicht dulden. Sünde und Licht passt nicht zusammen, denn Sünde wird oft in Verbindung gesetzt mit Finsternis. Und Licht und Finsternis sind zwei Gegensätze, zwei große Gegensätze. Und Gott kann nicht sagen, ich setze meine Maßstäbe herab, ich fordere ein bisschen weniger von den Menschen, ich fordere einfach das, was sie auch bringen können. Gott in seiner Heiligkeit fordert immer das Höchste. Deswegen haben wir die Gebote, die 10 Gebote drücken das aus, was Gott von uns verlangt. Manch einer meint, die 10 Gebote, die könnte man einhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir aufrichtig sind und überlegen, dass Gott nicht nur einen äußerlichen Gehorsam fordert, sondern einen Gehorsam von Herzen, eine Reinheit in Gedanken, ein wirklich von Herzen sich dran halten, was uns die 10 Gebote sagen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst nicht begehren. Es sind alles Dinge, die erstmal im Herzen anfangen. Im Herzen fangen wir an, negative, schlechte Gedanken über andere zu haben. Es gibt Menschen, mit denen kommen wir einfach nicht so zurecht. Und dann ist man schnell dabei zu denken, naja, ich bin froh, wenn ich nicht so viel Zeit mit dem verbringen muss. Oder sogar noch negativere Sachen, die man natürlich nie sagen würde, die aber im Herzen abgehen. Und letztendlich ergeben sich auch Handlungen aus all diesen Dingen. Die bösen Handlungen kommen letztendlich von bösen Gedanken aus einem bösen Herzen, sagt uns die Bibel. Ja, wenn Jesus selbst sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie sich selbst, dann müssen wir uns fragen, wie oft haben wir das gemacht? Lieben wir von morgens bis abends Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selbst? In Wirklichkeit ist es so, dass wir doch sehr, sehr oft an uns selbst denken und nicht an den Nächsten. Und dann, wenn vielleicht ein bisschen Zeit und Möglichkeit übrig sind, dann denken wir an die anderen. Natürlich ist das unterschiedlich von Person zu Person. Es gibt Menschen, die denken mehr als andere. Die denken mehr an andere als andere, so wollte ich sagen. Und es gibt Menschen, die kümmern sich gar nicht um die anderen, um den Nächsten. Und dann könnte man ja sagen, ja gut, der da ein bisschen mehr an die anderen denkt, hat mehr Möglichkeiten, in die ewige Herrlichkeit einzugehen, als der, der weniger daran denkt. Aber auch da ist die Bibel glasklar. Die Bibel sagt uns, es gibt keinen Mensch, der so gerecht wäre, dass er Gutes tut, ohne dabei zu sündigen. Sogar in guten Dingen, die wir tun, ist unser Herz immer noch dabei, ist unsere Motivation dabei, ist all das dabei, was in uns abgeht. Und da kann es sehr wohl sein, dass in dem Moment, wo wir jemand etwas Gutes tun, dass wir innerlich denken, naja, also mit dieser Person, das passt nicht so, ich bringe es jetzt hinter mich und dann ist aber auch gut. Gott schaut die Motivation an, er schaut an, warum wir etwas tun und er schaut auch, ob wir das, was wir tun, zur Ehre Gottes tun oder ob auch ein egoistischer Grund dahinter steckt. Viele Menschen helfen anderen, weil sie dadurch Befriedigung finden. Sie finden Befriedigung darin, wenn ihnen dann gesagt wird, danke, dass du mir geholfen hast, das hast du gut gemacht, ja. Sonst hilft ja niemand, aber du hilfst und so weiter und so fort. Das möchte man ja schließlich hören, diese Bestätigung möchte man haben. Letztendlich sagt die Bibel, dass das Potenzial des gefallenen Menschen, das böse Potenzial, sehr groß ist. Dieses böse Potenzial lebt sich nicht immer aus. Wenn wir hier in Deutschland in behüteten Verhältnissen aufwachsen, dann werden wir nicht unbedingt zum Mörder. Wenn wir aber in Südamerika aufgewachsen wären oder in anderen Ländern, wo sehr viel Kriminalität ist und wir schon von Anfang an Angst ums Überleben, um Versorgung, um Nahrung, um Wohnraum haben müssten, dann sähe das ganz anders aus. Wenn wir von klein auf in einer Bande integriert sind, dann kann es sehr schnell sein, dass wir zum Mörder werden. Und somit spricht die Bibel davon, dass das Herz des Menschen überaus böse und verdorben ist. Und das heißt eben nicht, dass in der Praxis jeder Mensch so böse ist, wie er sein könnte, aber das Potenzial, das ist da. Dann wird ein weiterer Punkt von der Schrift aufgezeigt, nämlich die Dankbarkeit. Die Bibel sagt uns, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht gedankt. Die Bibel sagt uns, dass jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt ist. Jeder Mensch hat eine Ahnung von der Ewigkeit. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich sterbe, dann ist alles aus. Aber tatsächlich ist es so, dass die größten Atheisten im Angesicht des Todes auf einmal eine Ahnung hatten von der Ewigkeit, auf einmal eine Ahnung hatten, dass es ein Gericht gibt, dass sie aufs Gericht zugehen. Nicht bei allen, aber bei den Menschen, die ihr Leben lang sich praktisch eingeredet haben, es ist alles aus, es ist alles vorbei, ich muss mich vor niemand verantworten, kam auf einmal dieses Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein um die Ewigkeit, das ist vergraben im Herzen der Menschen. Gott hat es dem Menschen ins Herz gelegt. Es wird manchmal verschüttet, es wird manchmal einfach unterdrückt, aber es ist bei jedem vorhanden. Also jeder weiß um Gott. Jeder weiß um Gott, wenn es auch nicht immer ein bewusstes Wissen um ihn ist. Und obwohl die Menschen Gott erkannten, haben sie ihm nicht gedankt. Und ein weiterer Punkt, der jetzt ganz allgemein gesagt wird, eine Schlussfolgerung in Römer 3, Vers 23, da heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Gott, das haben wir gesehen, ist Licht, ist rein, ist gerecht. Er fordert das Höchste vom Menschen. Er fordert, dass der Mensch herrlich sei, dass der Mensch sei wie er. Und dieses Ziel verfehlt der Mensch. Es ist eine Zielverfehlung, die auf jeden Menschen zutrifft. Alle haben gesündigt. Und wenn wir nur die 10 Gebote nehmen, es gibt ja noch viel mehr, dann müssen wir anerkennen, da haben wir schon vielfach versagt. Alle haben gesündigt. Alle sind Sünder. Das trifft auf alle zu, ohne Ausnahme trifft es auf mich zu und auf den Rest der Menschheit. Was ist die Konsequenz? Man könnte auch sagen, ja, wenn das so ist, dann wird Gott beide Augen zudrücken. Wenn wir mal sterben und vor ihm stehen, wird er sagen, ja gut, es ist zwar so, alle haben gesündigt, was kann man machen? Kommt alle in den Himmel. Ich vergebe jetzt alles. Und das ist die Haltung von vielen Menschen. Oder sie meinen, wenn es vielleicht einen Gott gibt, dann wird das so sein. Wenn ich sterbe, wird er einfach sagen, dich lasse ich rein. Oder manche denken, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es ja Schlimmere als ich, die können verurteilt werden, aber ich nicht. Ja, der Pastor Wilhelm Busch, ist vielleicht manchen bekannt, der hatte mal eine Begebenheit, wo er einen Menschen traf, einen Richter, der ihm genau das sagte. Er sagte, ja gut, ich war auch Soldat und wenn da mal jemand irgendwie Mist gebaut hat, dann hat er halt einen Anpfiff bekommen und dann war es gut. Und dann fragte ihn der Wilhelm Busch, ja, wie sieht das eigentlich aus? Er war doch Richter. Er hat doch mit vielen Menschen zu tun gehabt. Hat er da auch so gehandelt, wenn jemand praktisch wirklich was verbrochen hatte? Hat er dann einfach gesagt, okay, du kriegst einen Anpfiff und damit gut? Dann meinte er, nein, natürlich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil es ein Recht gibt und wenn jemand die Gesetze übertritt, dann muss er verurteilt werden. Das habe ich auch gemacht. Wenn jemand die Gesetze übertreten hat, dann habe ich den verurteilt. Und sagt Wilhelm Busch, aha. Und bei Gott ist das auch so. Bei Gott gibt es auch ein Recht. Bei Gott gibt es auch Gesetze. Und wenn jemand die Gesetze übertritt, dann wird er verurteilt. Das ist genauso bei Gott. Gott ist ein gerechter Richter. Und gerecht richten heißt, das Urteil zu fällen, wenn die Gebote Gottes übertreten werden. Und da wundert er sich und sagt, ja eigentlich macht das schon Sinn. Ja, wenn Gesetze übertreten werden, dann muss auch verurteilt werden. Ja, wie sieht das eigentlich mit Ihnen aus? Er sagt, ja, auch ich kam unter das Urteil und ich bin verurteilt worden. Wie, Sie sind verurteilt worden? Ja, aber ich hatte einen Bürgen, der ist für mich eingetreten, der hat die Strafe für mich getragen. Verstehen Sie das, warum das sein musste, dass Jesus gekommen ist? Er meinte, ja, von ferne sehe ich ein Licht. Und so ist das. Der gerechte Richter wird richten, auch wenn vielen Menschen das nicht gefällt. Manch einer sagt, nur im Alten Testament richtet Gott. Da gibt es ja viele Gerichte. Aber im Neuen Testament lesen wir Folgendes. Im Hebräerbrief, in Kapitel 10, ab Vers 30. Die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So was steht im Neuen Testament. Und im Neuen Testament, wo natürlich sehr viel über die Liebe, über die Güte, über die Barmherzigkeit Gottes steht, auch zu Recht. Aber da stehen auch solche Aussagen. Und tatsächlich ist es so, wenn wir in unserer Sünde sterben, sagt uns der Herr Jesus, dann können wir vor Gott nicht bestehen. Dann können wir in dieser Heiligkeit, in diesem reinen Licht nicht bestehen. Wir können mit unserer Sünde nicht vor Gott treten. Und die Bibel sagt uns diesbezüglich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt zu Tod. Die Bibel spricht da nicht nur von physischem, sondern von ewigem Tod. Und ewiger Tod, das ist die ewige Gottesferne. Das ist dort, wo Gottes Gnade nicht mehr ist. Und das ist die Hölle. Die Hölle ist dort der Ort, an dem Gott nicht mehr ist, wo er aufhört, in seiner Gnade zu wirken. Solange wir Menschen hier auf der Erde leben, sagt uns Jesus, lässt Gott regnen über Gute, über Böse, über Gerechte und Ungerechte. Und alle bekommen Gottes Gnade bis zu einem gewissen Grad. Es ist Gnade, dass wir leben dürfen. Es ist Gnade, dass wir sein Wort hören dürfen. All das ist Gnade. Und die ewige Gottesferne ist dort, wo keine Gnade mehr ist. Und das ist die Konsequenz, wenn wir Gott hier nicht wollen, nicht anerkennen, seine frohe Botschaft nicht haben wollen, dann ist die Konsequenz, dass wir auch in der Ewigkeit Gott nicht haben werden. Deswegen hat Jesus selbst gesagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Nun, wenn das so ist, dann müssen wir uns aber eine Frage stellen. Und vielleicht hat sich der ein oder andere diese Frage schon gestellt. Warum gibt Gott überhaupt Gebote, wenn es doch unmöglich ist, diese Gebote einzuhalten? Das ist eine wichtige Frage. Und diese Frage beantwortet uns Paulus in Römer 3, Vers 20. Da heißt es, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wenn wir die Gebote Gottes nicht hätten, wenn uns die Bibel nicht sagen würde, was recht ist und was unrecht ist, dann wüssten wir nicht, was ist eigentlich Sünde, was ist eigentlich Unrecht. Natürlich bei manchen groben Dingen, da sind sich die meisten Menschen einig, wie Mord und so weiter, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die uns die Bibel aufzeigt. Und wenn wir uns beschäftigen mit dem Wort Gottes, was Gottes Gebote sind, dann kann der Heilige Geist wirken an den Herzen der Menschen, an unseren Herzen, und uns aufzeigen, was ist Sünde, und kann uns aufzeigen, dass wir Sünder sind. Deswegen können wir sagen, die Bibel ist wie ein Spiegel. Die Bibel zeigt uns auf, wie wir eigentlich sind. Sie zeigt uns auf, wie Gott ist, wie heilig, gerecht, gut und vollkommen. Und sie zeigt uns auf der anderen Seite auf, wie wir sind, wie unvollkommen, wie sündig, wie verloren. Und somit kommt durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde. Die Gebote Gottes sind nie gegeben worden, nach dem Sündenfall bewusst, denn Adam hatte ja auch ein Gebot. Er sollte nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Hier ist es etwas anderes. Hier sind sie gegeben worden, um sie einzuhalten. Nach dem Sündenfall sind sie nicht gegeben worden, um sie einzuhalten, zumindest nicht ohne die Gnade, sondern erstmal, um die Sündhaftigkeit, die eigene Sündhaftigkeit zu erkennen, um Erkenntnis der Sünde zu bekommen. Und dann, wenn natürlich wir die Erlösung erfasst haben, sollen wir sehr wohl bestreben und bestrebt sein, das einzuhalten. Wir haben also gesehen, es sieht erstmal hoffnungslos aus, wenn wir so die Bibel betrachten und manche sagen, die mal reingeschaut haben, nur Gericht, nur Gebote, ich kann mit der Bibel gar nichts anfangen. Aber Gericht und Gebote, das ist nur eine Seite der Medaille. Wir müssen die andere Seite auch betrachten. Wir haben auf der einen Seite wirklich eine niederschmetternde Botschaft, wo wir kaum sagen können, diese Botschaft ist frohmachend. Aber was ist dann die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? Und das ist der zweite Teil. Das hängt zusammen mit Tod und Auferstehung des Herrn Jesus. Wir könnten auch sagen, mit dem Sieg des Lichtes über die Finsternis. Und wir sehen, die Finsternis der Menschheit an einem Punkt der Menschheitsgeschichte ganz deutlich. Und zwar, wenn wir das betrachten, was Jesus für uns getan hat, dann sehen wir gleichzeitig, wie die Finsternis scheinbar triumphierte. Ich möchte das vorlesen aus dem Markus-Evangelium, wo es um die Kreuzigung des Herrn Jesus geht. Markus Kapitel 15. Ich denke, wir wissen, wie Jesus behandelt worden ist. Man hat ihn verspottet. Man hat ihn verflucht, man hat ihn angespuckt, man wollte ihn nicht haben, obwohl er derjenige war, der geheilt hat, der Wunder getan hat, der sich der Menschen angenommen hat, der mit ihnen gegessen hat, der ihnen die frohe Botschaft verkündigt hat. Und jetzt im Moment seines Leidens und seines Sterbens misshandelte man ihn so sehr. Und man rief, hinfort mit ihm, hinfort mit ihm. Wir wissen, Pilatus ließ ihn auspeitschen. Und schon eine Auspeitschung war damals so schlimm und so grausam, dass viele dadurch gestorben sind. Und dann heißt es in Vers 21 von Kapitel 15, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte, Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Ja, auch die Kreuzigung, wenn jemand so lange überlebte, war sehr grausam. Man wurde ans Kreuz genagelt und das Kreuz wurde aufgerichtet und mit einem Ruck in die Erde eingelassen. Und bei diesem Ruck, da war es oft so, dass verschiedene Gelenke praktisch auseinandergingen und das hat zu zusätzlichen Schmerzen geführt. Wenn man am Kreuz hing, dann war es auch so, dass man sich immer wieder aufstützen musste, nach oben stützen musste, um nicht zu ersticken. Und irgendwann hatte man keine Kraft mehr und dann erstickte man. Und das heißt hier weiter, es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die sprach, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Ja, so war der Spott, der Hohn der ganzen Welt, richtete sich gegen ihn. Sie wollten ihn nicht mehr haben. Sie wandten ihr Angesicht ab, so wie es vorausgesagt war. Und was hier auch noch interessant ist, dass seine Schuld, das Schild, wo die Schuld angebracht war, zwar angebracht wurde, aber es stand dort der König der Juden. Normalerweise stand dort das Verbrechen, das derjenige begangen hatte. Zum Beispiel, er war ein Mörder, das stand dort drauf, oder andere Verbrechen. So dass jeder, der vorbeikam und das Kreuz sah, sehen konnte, aha, der wird aus diesem und diesem Grund verurteilt. Jetzt geht es weiter. Als die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied, und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Ja, hier sehen wir, was er durchgemacht hat, und die Bibel sagt uns, er hat das aus Liebe zu uns durchgemacht, freiwillig. Er hätte zu jeder Zeit Engel rufen können, um ihn zu befreien. Er hätte vom Kreuz herabsteigen können, aber er wollte diesen Weg gehen. Er wollte bis in den Tod gehen. Und das ist sehr wichtig, das zu betrachten. Aus Liebe zu uns hat er dieses Werk auf sich genommen und hat den finstersten Moment der Menschheitsgeschichte durchgemacht. Und die Frage ist, warum musste er so leiden? Warum musste Jesus das durchmachen? Warum war das wichtig für uns? Und darüber gibt uns der erste Petrusbrief Aufschluss. Da heißt es in 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 24 bis 25. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, nun aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also Jesus hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Er musste das durchmachen, um unsere Schuld und Sünde zu sühnen, um den Dreck, den wir verbrochen haben, auf sich zu nehmen und selbst zur Sünde zu werden, das vollkommene, perfekte Sühnopfer. Er war der Einzige, der geeignet war, das zu tun, denn er war der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Er war der Sohn Gottes, der deswegen als Licht in diese finstere Welt gekommen ist, um diese Erlösung für uns bereitzustellen. Er hat unsere Sünden getragen auf das Kreuz. Jesus wurde also an unserer Stelle bestraft. Das heißt, Sünde wurde bestraft. Das ist der frohmachende Teil. wenn wir uns nochmal erinnern an die Geschichte von dem Richter. Dem Richter war klar, Sünde, Übertretungen des Gesetzes muss bestraft werden. Wenn jetzt Gott jemand einfach so sagen würde, komm in den Himmel, komm zu mir in die Herrlichkeit, ohne dass die Sünde bestraft wird, dann wäre er kein gerechter Richter. Dann gäbe es kein Recht. Wenn aber Sünde bestraft wird, dann gibt es Recht. Und um es möglich zu machen, dass verlorene Sünder in die ewige Herrlichkeit eingehen können, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus an unserer Stelle bestraft. Wenn wir darauf vertrauen, wenn wir daran glauben, wenn wir dieses Werk, diese Wohltat mit gläubigen Herzen annehmen, dann dürfen wir sicher sein, Jesus hat unsere Schuld an unserer Stelle getragen. Eine andere Bibelstelle drückt das so aus, im Kolosserbrief, Kapitel 2, Verse 13 bis 15. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das können wir uns so vorstellen. Angenommen, hier gäbe es ein großes Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus hing. Über dem Kreuz, haben wir gesehen, gibt es diese Schuldschrift. Angenommen, jeder von uns würde alle seine Sünden auf ein Papier schreiben. Alle Sünden, an die er sich erinnern kann. Und dann noch eine generelle Aussage zusätzlich, Sünden, an die ich mich nicht erinnern kann. Und unbewusste Sünden. Alles wird auf dieses Papier geschrieben. Was mache ich jetzt mit dieser Schuld? Nehme ich sie mit zu Gott? Dann komme ich ins Gericht, dann werde ich dafür gerichtet. Wie werde ich diese Sünden los? Diese Stelle sagt uns, sie wurden ans Kreuz geheftet. Ich gehe also hin zu dem Kreuz mit einem Hammer und schlage dieses Papier mit Sünden dran ans Kreuz. Und nun ist das Jesus-Sünde. Es sind die Sünden, die Jesus ans Kreuz getragen hat. Er hat meine Schuld, meine Sünde ans Kreuz getragen. Und so zerstört Jesus meine Schuld. Er macht sie zunichte und wirft sie ins tiefe Meer. Jeder, der an das Evangelium glaubt, darf wissen, mein Schuldschein ist zerrissen. Es gibt keine Anklageschrift, die mich vor Gott anklagen könnte. Warum? Weil Jesus alles für mich gemacht hat. Er hat es erledigt. Er hat den Schuldschein, er hat die Schuldschrift ausgelöscht. Die Schuldschrift ist weg. Und das ist diese frohmachende Botschaft. Wir haben auf der einen Seite natürlich diese negative Tatsache, dass wir Sünder sind. Das gefällt niemandem, das zu hören, dass er Sünder ist. Aber wir müssen es hören, um zu verstehen, warum Jesus sterben musste. Jesus musste sterben, um genau diese Schuld und diese Sünde aus der Welt zu schaffen. Ist Jesus im Tod geblieben? Auch das müssen wir uns fragen. Die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt, er ist auferstanden, er lebt. Er lebt jetzt und er fleht beim Vater für die Gläubigen. Es heißt in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Wir haben gesehen, Gott ist vollkommen. Auch sein Sohn Jesus Christus, der eins ist mit Gott, ist vollkommen. Er kann vollkommen erretten. Das ist die Folge seiner Vollkommenheit. Er kann vollkommen erretten, er kann ganz erretten. Es ist nicht nur eine halbe Errettung, es ist eine vollkommene Errettung. Nämlich diejenigen, die durch ihn, durch Jesus Christus, zu Gott kommen. Wir haben auch vorhin gesehen, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Durch Jesus Christus haben wir Zutritt zum Vater. Können wir Gott nahen? Können wir praktisch Gemeinschaft mit dem Vater haben, weil der Jesus den Weg freigemacht hat? Und die Tatsache, dass der Vorhang im Tempel von oben bis unten mitten in zwei riss, zeigt uns, der Weg zu Gott ist frei. Er hat ihn freigemacht. Und Jesus selbst hat Folgendes gesagt: Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also jeder, der an Jesus glaubt, muss nicht in der Finsternis bleiben. Und was ist die Finsternis? Das hatten wir gesehen, das ist die Sünde, das ist die sündige Welt. Und niemand muss in der Finsternis bleiben, der von Herzen an Jesus Christus und sein Evangelium glaubt. Und somit schien der Tod Jesu zunächst ein Triumph der Mächte der Finsternis. Aber in Wirklichkeit war es der Sieg des Lichtes über die Finsternis. Der Tod ist besiegt, Erlösung ist möglich und Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Und an diesem Punkt kommen wir nun auf die Taufe. Die Taufe ist das persönliche Zeugnis dass man diese Veränderung erfahren hat. Ist das persönliche Zeugnis, dass man erfahren hat, dass das Leben neu geworden ist, dass man Vergebung bekommen hat, dass man frei ist von Schuld und Sünde. Das ist das, was man mit der Taufe bezeugt. Jürgen hat es vorher schon erklärt. Er hat gesagt, das Untertauchen, das drückt zum Ausdruck, dass man mit Jesus gestorben ist. Dass das alte Leben vorbei ist. Und das Auftauchen bedeutet, dass man nun in einem neuen Leben wandelt. Dass Jesus Christus alles neu gemacht hat. Er hat neues, ewiges Leben umsonst geschenkt. In Matthäus 4, Vers 16 heißt es, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Das ist eine prophetische Aussage, die hier zitiert wird, die aufzeigt, dass Jesus als Licht in diese finstere Welt gekommen ist und dass das Volk, das in der Finsternis wohnte, nun durch das Kommen des Herrn Jesus ein großes Licht gesehen hat. Und in 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es gibt keine Sünde, die durch das Blut Jesu Christi nicht gereinigt wird. Egal wie viel man gesündigt hat, wenn man zu Jesus kommt, auf ihn vertraut, dann weiß man, das Blut Jesu Christi reinigt von aller Sünde. Und was wollen Jona, Miriam und Judith heute zum Ausdruck bringen, indem sie sich taufen lassen? Sie haben natürlich auf der einen Seite eine Botschaft an die Gläubigen. Den Gläubigen wollen sie sagen, wir wollen den Weg auch gehen, den Weg mit Jesus. Wir wollen gemeinsam mit euch dem Herrn nachfolgen. Wir wollen auch für euch da sein. Wir wollen auch euch lieben, so wie es Jesus sagt, liebt einander. Wir wollen diese Liebe, die Jesus geboten hat, wirklich im praktischen Leben auch zum Ausdruck bringen, für die anderen da sein, natürlich in aller Schwachheit, aber mit Gottes Hilfe. Das ist die Botschaft, die an die Gläubigen durch die Taufe ergeht. Und es ist gleichzeitig auch eine Botschaft an diejenigen, die noch nicht zum Licht gekommen sind. Ja, an jeden von euch ergeht diese Botschaft. Jeder von euch, der das Evangelium noch nicht im Glauben angenommen hat, ist aufgefordert, kommt auch ihr zum Licht, kommt zu Jesus. Werdet neu, zögert nicht, die freie Vergebung in Anspruch zu nehmen. Ja, ihr seid hier, weil sie euch in der Ewigkeit wiedersehen möchten. Sie möchten nicht eines Tages die traurige Nachricht und Botschaft erhalten, ihr seid zurückgeblieben, ihr habt dieses kostenlose Geschenk, das jedem Menschen frei angeboten wird, abgelehnt und müsst nun für eure Schuld und Sünde in Ewigkeit bezahlen. Das wollen sie sicher nicht hören, sondern ihr Anliegen ist es und ihre Gebete auch für euch, dass ihr diese frohe Botschaft annehmt. Ja, es ist wichtig einzugestehen, dass man ein Sünder ist. Man muss seine Schuld natürlich eingestehen. Man kann nicht gerettet werden, indem man sagt, ich bin gut genug, es reicht schon aus. Nein, man muss wirklich zugeben, ich habe viel Sünde begangen in meinem Leben und diese Schuld und Sünde zu Jesus bringen. Ja, wer das verstanden hat, dass er Vergebung braucht, der ist bei Jesus, bei dem Heiland an der richtigen Adresse. Und somit ist auch diese Botschaft an euch, dass ihr dieses Vorbild nachahmt und zu Jesus kommt. Denn Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ein Punkt ist noch wichtig, der nicht zum Ausdruck gebracht werden soll durch die Taufe. Hoffmanns möchten dadurch nicht sagen, dass sie sich für was Besseres halten. Ja, das möchte ein Christ nicht zum Ausdruck bringen. Sondern ein Christ möchte zum Ausdruck bringen, dass er ein Sünder ist, dass er sehr viel verbrochen hat und dass er kostenlos und frei Vergebung empfangen hat. Er hält sich nicht für was Besseres, sondern er weiß, ich habe umsonst Vergebung bekommen. Es gab eine Generalamnesie für denjenigen, der auf Jesus vertraut. Und das ist das, was durch die Taufe dann eben ausgedrückt wird. Nicht solche, die über anderen stehen, sondern begnadigte Sünder, die eigentlich Gericht verdient hätten. Und so ist diese Botschaft des Evangeliums, kommt in die Arme des Herrn Jesus, kommt zu ihm, denn er ist bereit, jeden Sünder so anzunehmen, wie er ist. Er selbst hat die Menschen zu sich gerufen. Er hat gesagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.